Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bulle und Schreiberling. Diesmal mit Günther Neuwirth und Neumondnacht im Gmeiner Verlag erschienen. Und Sebastian Fiedler, unser Bulle hier in dieser Sendung, ist wieder mit dabei. Die Dienstwaffe mit nach Hause nehmen und dort zu Hause in einen Tresor einschließen. Hast du eine solche Situation auch mal gehabt? Also hier wird sie beschrieben. Wir als Journalistinnen und Journalisten haben keine Dienstwaffen.
Da bin ich beruhigt.
Unsere Waffe ist das Wort. Ja. Aber jetzt tatsächlich die Pistole, wenn man von einem Einsatz nachts erst nach Hause kommt, direkt am nächsten Morgen weiter muss, war das in deiner aktiven Dienstzeit möglicherweise sogar üblich und musste man dann besondere Vorkehrungen zu Hause haben oder hat man die einfach neben die alten Taschentücher und so in die Schreibtisch- oder Kopfkissen. In die Nachttischschublade getan und das Kopfkissen oder je nachdem, wenn das Handy dann geklingelt hat und vibriert hat, konnte es sein, dass niemand Schluss löst? Nein, jetzt mal ernsthaft. Der Tresor zu Hause, gab es das bei dir?
Es hat mal eine Zeit gegeben, da gab es das, aber das ist eine riesengroße Ausnahmesituation. Es kann mal so sein, dass man solche Zeiten hat, dass man gar keine Chance hat, irgendwie nochmal anders zu agieren, weil man nicht nochmal zur Dienststelle kommt. Das sind aber wirklich riesengroße Ausnahmen. Aber generell ist das möglich. Es gibt aber dann Voraussetzungen dafür, was für ein Tresor das sein muss. Man muss im Übrigen dann auch eine extra Privathaftpflicht abschließen für alle möglichen Szenarien. Aber es ist generell durchaus möglich, das so zu machen, aber unter großen, großen Sicherheitsvorkehrungen.
Jetzt hat man einen Einsatz und es ist jetzt, wie es immer so schön heißt, keine konkrete, akute Gefahr im Verzug und man muss erstmal warten auf einen Durchsuchungsbeschluss. Das Gericht muss erstmal sagen, ja, ihr dürft da jetzt durchsuchen. Ich kann mir vorstellen, dass das die Zeit ist und hier in dem Kriminalroman wird das auch so beschrieben, dass das die Zeit ist, wo man unglaublich genervt ist, unglaublich unter Strom steht und denkt, naja, also ich muss da jetzt Beweise sichern, aber es ist eben nicht diese Hürde überschritten, dass man einfach rein darf. Also wenn da zum Beispiel jemand drin schreit und man denkt, der ist krank, stirbt möglicherweise bald, das ist so eine Gefahr im Verzug, dann darf man einfach rein, also die Tür aufbrechen, so darf man es halt nicht. Und diese Wartezeit, das muss doch die Hölle sein.
Nee, würde ich nicht immer sagen. Es gibt unterschiedliche Situationen. Also es gibt so Standardsituationen, da ermittelt man eine ganze Weile verdeckt, also ohne dass die Öffentlichkeit das mitbekommt, idealerweise auch ohne dass die Beschuldigten das mitbekommen. Und irgendwann plant man dann einen Durchsuchungseinsatz, dann sagt man, geht das Ermittlungsverfahren von der verdeckten in die offene Phase über, weil eine Durchsuchung in Deutschland ist eine offene Maßnahme. Das kriegen dann alle Beteiligten entsprechend auch mit. Und dann versucht man irgendeinen Zeitpunkt zu planen und auch zu organisieren, wenn das nämlich größere Durchsuchungen sind, wo man zum Beispiel an 10 oder 20 Orten gleichzeitig durchsuchen muss.
Das ist braucht so man ein paar Leute, ne?
So selten nicht, braucht man ein paar Leute, man braucht Autos, man braucht Kartons, um Sachen einzupacken und was weiß ich. Also etwas muss organisiert werden. Und im Zuge dessen beantragt man, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft, bei Gericht dann diese Durchsuchungsbeschlüsse. Das ist dann eher ein Standardverfahren. Dann gibt es aber auch Situationen, zum Beispiel während einer Durchsuchung ist man in einem Durchsuchungsobjekt und erfährt, es gibt ja noch eine Nebenwohnung oder noch ein Gartenhaus und so. Und das sind dann eher so Situationen, da kommt es dann wirklich drauf an, wo man dann versucht man noch, das Gericht zu erreichen. Gelingt das, kriegt man in aller Regel dann auch schnell einen Beschluss. Wenn das dann gar nicht gehen sollte und man Sorge haben muss, dass zum Beispiel ein Beschuldigter ja weiß, dass es da noch das Haus gibt und will das jetzt auch wissen und er versucht noch Beweismittel zur Seite zu bringen, dann könnte das eine Situation für Gefahr im Verzuge sein. Also es muss nicht unbedingt jemand schreien, das könnte auch so sein. Daran kann ich mich auch erinnern. Das hat es in meiner Vergangenheit sogar relativ häufig gegeben, solche Situationen.
Jetzt wollen wir uns ja auch so ein bisschen reinfühlen in die Situation. Wie ist das eigentlich, wenn man dann als Polizist beispielsweise im Einsatz ist? Und ich denke, wenn man so das erste Mal im Namen dann der Kriminalpolizei auftritt, wenn man dann zu den Menschen geht, also jemanden zu Hause beispielsweise aufsucht und dann ist hier so ein schöner Spruch, bitte gestatten Sie, dass ich eintrete. Und im Moment hat man schon den Fuß in der Tür und ist schon halb in der Wohnung, weil man muss natürlich irgendwo jetzt eine Vernehmung oder auch eine Zeugenanhörung im Hausflur zu machen, dass es die ganze Nachbarschaft mitbekommt, ist natürlich nicht sinnvoll. Auf der anderen Seite, so mit bestimmtem Schritt da rein, Ich habe gehört, dass das manchmal journalistische Kolleginnen und Kollegen von Boulevardmedien durchaus auch versuchen, aber das gehört sich eigentlich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, bei der Polizei, dass man sich das auch irgendwo so ein bisschen antrainieren bzw. die Hemmschwelle abtrainieren muss, oder?
Ja, tatsächlich. Also man überlegt sich dann, wie man das am besten macht. Man überlegt sich natürlich auch, mit welchen Leuten man es wahrscheinlich zu tun hat. Man weiß ja dann häufig schon etwas über diese Leute. In manchen Situationen gibt es sogar Telefonüberwachung und weiß sogar sehr viel schon über diese Personen, die da zu erwarten sind. Und dann würde man in aller Regel mit dem Durchsuchungsbeschluss winken und würde sagen, schönen guten Tag, wir kommen von Kriminalpolizei 123 oder vom Landeskriminalamt und wir haben Durchsuchungsbeschluss und bitte lassen Sie uns jetzt mal rein. Und dann gibt es die ganz anderen Situationen, die sind eher im Bereich Drogenhandel, organisierte Kriminalität. Da ist das Klopfen an der Tür dadurch geprägt, dass sie im selben Moment auch auffliegt. Also dann geht man tatsächlich, überrumpelt sozusagen die Leute in krassen Situationen auch durch das SEK und möchte nicht, dass sie die Gelegenheit haben, vorher zur Waffe zu greifen oder Rauschgift die Toilette runterzuspülen. Deswegen macht es dann ordentlich Rums und rappelt ordentlich, damit die Leute keine Gelegenheit haben, noch rechts und links zu gucken, sondern die Polizei möchte dann erst da sein und die Lage im Griff haben. Auch das gibt's.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Bulle und Schreiberling, heute mit Günther Neuwirth und Neumondnacht, ein Kriminalroman im Gmeiner Verlag erschienen. Und wir testen ja darauf, wie realistisch ist das Ganze, das hier beschrieben wird in Bezug auf unsere Berufe. Und ich denke mir, einen Spruch wirst du im Bereich Wirtschaftskriminalität auch schon mal gehört haben. Hier geht es natürlich mehr um Kapitaldelikte, um Mord und Ähnliches. Aber dass ein Beschuldigter, den man jetzt mal anhält beispielsweise, der sagt, habe ich falsch geparkt? Und dann gibt es einen schönen Spruch hier von einem Polizisten, der sagt, nein, ich bin nicht von der Verkehrs-, sondern von der Kriminalpolizei. Und dann, da gibt es gewisse Unterschiede. In der Tat, die gibt es. Und ich kenne es aus dem Journalismus, dass je nachdem, für welches Medium man erscheint, es auch durchaus unterschiedliche Wahrnehmungen gibt. Also wenn ich fürs Anzeigenblatt damals gekommen bin, dann wurde man zum Teil schon etwas anders angeguckt, wenn man dann irgendwo für WDR, Spiegel Online oder ähnliche unterwegs war. In manchen Kreisen, gerade in der Korruptionsberichterstattung, war dann schon mal eine größere Vorsicht angedacht oder angebracht, oder man merkte sie. War das bei dir solche Situationen, wo die Leute erstmal recht flapsig, bin ich über rot gegangen oder was, habe ich falsch geparkt? Hat es das auch gegeben?
Nee, da kann ich mich nicht dran erinnern. Woran ich mich erinnern kann, und das gilt auch eigentlich bis heute, ist, dass das Bild der unterschiedlichen Organisationseinheiten der Polizei sehr stark durch die Öffentlichkeit, in Teilen auch durch Krimis geprägt ist. In vielen Tatortfolgen ist es ja so, dass uniformierte Polizistinnen und Polizisten irgendwo am Absperrband stehen und dann die Leute einfach irgendwie so durchlassen oder der Tatortkommissar kommt und die verrichten irgendwelche Hilfstätigkeiten oder gar stehen auf dem Flur und bringen einfach nur immer die Verdächtigen oder die Zeugen rein und raus. Das ist im polizeilichen Alltag völliger Quatsch. Da gibt es einen großen Respekt gegenüber den unterschiedlichen Organisationseinheiten. Natürlich wird übereinander gefrotzelt. Ja, also
würden wir im Journalismus niemals tun.
Man hört teilweise von uniformierten Kolleginnen und Kollegen, die Herren von K, wenn es denn männliche Kollegen sind, die seien adelig und würden sich für was Besseres halten. Und dann gibt es Frotzeleien in alle Richtungen. Das ist aber sehr sportlich gemeint. In Wahrheit ist es so, dass alle bei der Kripo wissen, sie könnten von heute auf morgen gar keinen Verkehrsunfall mehr aufnehmen, weil das so spezialisiert ist. Und andersrum gilt das auch. Also sollte das eigentlich sein, die stehen alle nebeneinander, die Organisation sein. Und das gilt im Übrigen auch für diejenigen, die im Verkehr für Sicherheit sorgen.
Gucken wir nochmal in die Zukunft des Berufs, weil das wird hier auch, und das fand ich einfach auch sehr schön, wo es um einen Industriebetrieb geht und man macht eben eine Durchsuchungsmaßnahme, man will Dinge sicherstellen und stellt natürlich fest, dass schon einiges gelöscht worden ist. Und dann gibt es natürlich noch Logfiles und da kann man dann irgendwo nochmal auf die Spur kommen, was man überhaupt wiederherstellen kann. Wiederherstellen kann man unter Umständen, man muss ja erstmal wissen, was denn überhaupt. Und da ist dann die Conclusio, dass beschrieben wird, dass der Beruf der Kriminalpolizistin, des Kriminalpolizisten durch diese Evolution, diese technische Evolution eben auch nicht aussterben wird. Bin ich bei den Journalistinnen und Journalisten genauso von überzeugt? Ja, aber in der Tat, das ist sozusagen, also ich meine, Menschen, die irgendwas versuchen, auch auf hohem Niveau, auch technisch, digital zu verschleiern, wird es immer geben, aber es wird immer auch die Menschen geben müssen, nicht nur die KI, sondern die Menschen geben müssen, die erstmal auf die Idee kommen, wo kann es denn sein und das dann ermitteln, ne?
Das ist genauso. Also man kann eher daran ganz gut erklären, wie sich die Berufsbilder auch verändert haben im Laufe der Zeit. Ich kann mich erinnern an einen Ausspruch, der ganz richtig ist, dass Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamte heutzutage Datenmanager sein müssen. Und sie müssen auch von der Forensik diesbezüglich eine Ahnung haben. Sie müssen im Prinzip wissen, wenn sie irgendeinen Tatort aufnehmen, wo es überall Datenspuren geben kann, wie sie die im Idealfall nicht vernichten. Ja, in der klassischen Welt, wenn das jetzt hier ein Tatort wäre, dann lernt man an der Fachhochschule schon...
Willst du mir drohen?
Dann würde man sozusagen einen Trampelpfad anlegen, um nichts kaputt zu machen, um genau sagen zu können, da bin ich jetzt hergelaufen und alle Folgenden wissen das anschließend. In der digitalen Welt ist das auch so ein bisschen so. Also man muss sich dem Grunde nach schon ganz gut auskennen und es sind natürlich im Laufe der Zeit spezialisierte Dienststellen entstanden, die so etwas übernehmen. Also Dienststellen, die nur dafür da sind, Handys auszuwerten, auszulesen, bestimmte andere Datenträger forensisch aufzubereiten, Daten, die vermeintlich gelöscht sind, wieder herzustellen. So einfach ist das mit dem Löschen häufig eben gar nicht. Oder kaputte Geräte wieder so zu reparieren. Das ist so spezialisiert, dass es inzwischen eine eigene Behörde gibt in Bayern, CITES heißt die, die sich unter anderem mit solchen Fragen beschäftigt, Doktorantinnen und Doktoranden dort beschäftigt, die der Frage nachgehen, welcher Chip ist in der Glühlampe und so. Also es ist so spezialisiert ich komme aber fast ein bisschen in Schwärmen, weil das Tolle ist an diesem Beruf, dass sozusagen diese Spezialisierungsthemen nie aufhören. Die waren in der Vergangenheit dadurch geprägt, dass man irgendwann mal mit DNA anfing, da war das ganz neu oder noch vorher Fingerabdrücke waren ganz neu und jetzt ist diese digitale Welt dadurch geprägt, dass das irgendwie nicht aufhört, sich weiter zu spezialisieren.
Und wir sind wieder da in der digitalen Welt hier mit Bulle und Schreiberling in 14 Tagen. Heute haben wir gesprochen über Günther Neuwirth und Neumondnacht, den Kriminalroman. Herzlichen Dank und wie gesagt, in 2 Wochen sind wir wieder da.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.